Hebräer Kapitel 10, Hebräer 10, Vers 23. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn der Verheißende ist treu. Es geht um eine Verheißung, die Gott als Verheißender gegeben hat. Und der, der verheißen hat, wird diese Verheißung auch einlösen, zum Ziel bringen. Also unsere Hoffnung wird hier Verheißung genannt. Unser zukünftiges Los wird mit dem Begriff Verheißung umschrieben. Man denke auch an Vers 25 Ende und dann Vers 36. In Vers 25 Ende heißt es, umso viel mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Es geht also um den Tag der Wiederkunft Jesu. Und dieser Tag bringt die Verheißung, das heißt die Erfüllung der Verheißung. Vers 36. Denn ihr habt Ausdauer nötig, damit, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, ihr die Verheißung davontragt. Die Verheißung, das heißt die Erfüllung der Verheißung, steht am Ende, am Ziel des Tuns des Willens Gottes. Hier wird das ganze Christenleben, der ganze Weg mit Gott seit unserer Umkehr beschrieben, mit dem Ausdruck, den Willen Gottes zu tun. Das Ziel ist die Erfüllung der Verheißung. Das zukünftige Los ist etwas, das vorausgesagt wurde. Kapitel 6, Verse 12 und 17. Kapitel 6, Vers 12. Damit ihr nicht träge werdet, Nachahmer aber derer, die durch Glauben und Langmut die Verheißungen ererben. Unser zukünftiges Los ist ein Eingehen, ein Erleben der Verheißungserfüllung. Gott hat ein Ziel gesetzt mit unserer Heilsgeschichte. Und Vers 17, weshalb Gott, da er auf nachdrücklichere Weise den Erben der Verheißung die Unwandelbarkeit seines Beschlusses zeigen wollte, mit einem Eide ins Mittel trat. Hier geht es wieder um die Verheißung. So wird unsere Zukunft gekennzeichnet. Im selben Text wird auch der Begriff Hoffnung gebraucht. Gleich im ersten Vers 23, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung, 10, Vers 23, Entschuldigung, Kapitel 10, Vers 23. Am Bekenntnis der Hoffnung. Wir bekennen etwas, das eine Hoffnung hat. Und Petrus sagt, wir sollen bereit sein, Rechenschaft darüber zu geben, wo jemand Fragen hat in Bezug auf dieses Bekenntnisses, auf diese Hoffnung. Kapitel 6, Vers 11, wir hatten Vers 12 gelesen. Wir begehren aber, dass jeder von euch denselben Fleiß erweise, hin zur vollen Gewissheit der Hoffnung. Auf die Erfüllung der Verheißung hoffen wir. Gott hat verheißen, das veranlasst uns zu hoffen. Die zwei Begriffe ergänzen einander. Dann Vers 18. Bin ich krank? Vers 18, ja. Damit wir durch zwei unabänderliche Tatsachen, wobei es unmöglich war, dass Gott lügen sollte, einen starken Trost hätten, die wir flüchteten und Zuflucht fanden im Ergreifen der vorgelegten Hoffnung. Vers 17 sprach von der Verheißung, Vers 18 spricht von der Hoffnung, die dadurch ausgelöst wird. Also, wir haben jetzt zwei Ausdrücke, die für unser zukünftiges Los gebraucht werden. Verheißung und Hoffnung. Ein drittes, unser Los, unser Zukünftiges wird mit dem Begriff Erbe bezeichnet. Erbe. Offenbarung 21, Vers 7. Der, der überwindet, wird alles erben. Unsere Zukunft ist also ein Erbe. Wir werden später sehen, weshalb wir erben, aufgrund wovon. Aber inzwischen nur der Ausdruck selbst. Kolosser 1, Vers 12. Kolosser 1, 12. Und dem Vater dankt, der uns tauglich machte, für das, das unser Teil sein wird, das Erbe der Heiligen im Licht. Wir als die Geheiligten erben. Und jetzt ist die Frage natürlich, was? Aber zunächst wird unser künftiges Los als ein Erbe bezeichnet. Ein weiterer Ausdruck, der gebraucht wird für das zukünftige Los, ist das Wort Rettung oder Heil. Die zwei können auswechselnd gebraucht werden. 1. Petrus 1, hier ein längerer Text, die Verse 3 bis 10. Ich gebe Ihnen Zeit, den aufzuschlagen. 1. Petrus 1, 3 bis 10. Gelobt sei der Gott und Vater Jesu Christi, unseres Herrn, der uns nach seiner reichen Barmherzigkeit wieder erzeugte, zu einer lebendigen Hoffnung, hier haben wir wieder diesen Ausdruck, unsere Zukunft ist eine Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe. Unsere Hoffnung ist ein Erbe, das in den Himmeln aufgehoben ist für uns, die wir in der Kraft Gottes durch Glauben beschützt werden, für die Rettung, die bereit ist, enthüllt zu werden in der letzten Zeit. Wenn Jesus kommt, wird eine Rettung enthüllt. Wir sind gerettet und werden gerettet werden. Unsere Zukunft heißt eine Rettung oder ein Heil. Auf dieses Heil hoffen wir. Dieses Heil ist verheißen. Dieses Heil ist unser Erbe. Worüber ihr euch freut, jetzt schon, die ihr jetzt für eine kleine Zeit, wenn es sein soll, und es soll so sein, das ist bestimmt, traurig seid in mancherlei Prüfungen, damit die Erprobung eures Glaubens, die viel kostbarer ist, denn die des Goldes, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird, sich erweise zu Preis, Ehre und Herrlichkeit in der Enthüllung Jesu Christi. Dieses Heil beinhaltet also Preis, Ehre und Herrlichkeit, wenn Jesus Christus kommt, enthüllt wird, welchen ihr, den ihr nicht gesehen habt, liebt, auf welchen ihr, den ihr jetzt nicht seht, ihr glaubt aber, euch freut mit hoher, unaussprechlicher und herrlicher Freude, da ihr das Ziel eures Glaubens erlangt. Das Ziel ist diese Hoffnung, dieses Erbe, dieses Heil. Das Ziel des Glaubens erlangt, nämlich die Rettung der Seelen. Nach welcher Rettung die Propheten suchten und forschten. Diese Rettung ist das Ziel der ganzen Heilsgeschichte und der persönlichen Heilsgeschichte. Diese Rettung, diese Hoffnung wird auch Segen genannt. Segen ist ein weiterer Begriff. In 1. Petrus 3, Vers 9. Nicht Böses mit Bösem vergeltet oder Scheltwort mit Scheltwort, dass ihr aber im Gegenteil segnet, indem ihr in dem Wissen, dass ihr dazu gerufen wurdet, Segen zu erben. Was ist Segen? Segen ist die Zusage von Leben. Segen ist der Gegenteil von Fluch. das Gegenstück von Fluch. Fluch ist die Zusage von Tod. Wenn Gott den Menschen schafft, dann segnet er ihn. Er sagt ihm Leben zu. Wenn Gott uns in Christus gesegnet hat, dann sind das Hilfen zum Leben. Wenn Isaak seinen Sohn Jakob segnet, dann verheißt er ihm Leben und das, was zum Leben dienen wird. Wenn Gott verheißt, dass wir eines Tages einen Segen ererben, dann wird dieser Segen das Leben sein. In Vers 10 heißt es, denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der mache seine Zunge still zum Bösen. Vom Bösen, Entschuldigung. Also, dieser Segen führt zum Leben. Was heißt segnen? Segnen heißt Leben zusagen. Wenn wir segnen allerdings, dann können wir selbst kein Leben zusagen, aber wir können beten. Das ist eine Kurzformel für den Wunsch, den wir Gott gegenüber äußern, dass der, mit dem wir es zu tun haben, Leben haben möchte. Wir wünschen ihm nicht den Fluch, den Tod, sondern wir wünschen ihm das Leben. Haben wir also Schwierigkeiten auf dem Arbeitsplatz, darum geht es in diesen Versen, mitten im Leben, Vers 8, das Ziel ist, dass ihr alle gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, freundlich seid, nicht Böses mit Bösem vergeltet oder Scheltwort mit Scheltwort, dass ihr aber im Gegenteil segnet. Das heißt, wenn jemand uns das Böse zufügt, dann wünschen wir ihm nicht in gleicher Münze auch Böses, sondern Gutes, das, was zum Leben gehört. Das tun wir aber über unseren Gott. Wir selbst können ja nicht dazu beitragen, dass er das Gute bekommt. Wir verfügen nicht über sein Leben. Deshalb sollten wir vorsichtig sein mit diesem Wort segnen. Ich habe ihn gesegnet. Ja. Wir können nicht segnen im Grunde. Aber wir können beten, dass Gott ihn segne. In diesem Sinne spricht auch Jakobus von retten. Der hat seinen Bruder gerettet. Ende seines Briefes. Ja. Wir können niemanden retten. Aber wir können dafür beten und unseren Beitrag leisten, damit Menschen gerettet werden. Und das nennt die Bibel Rettung. Oder, dass wir ihn retten. Unmittelbar oder in Wirklichkeit segnen wir nicht, aber es stehen in Verbindung mit dem, der segnen kann. Und wir werden dann von diesem Gott wirklich gesegnet werden am Ende der Tage. Der Begriff Herrlichkeit ist bereits gefallen in einem der Texte, die wir lasen. Unsere Zukunft wird mit Herrlichkeit gekennzeichnet. Zunächst zwei Stellen und dann wollen wir etwas näher eingehen auf die Art dieser Herrlichkeit. Zwei grundsätzliche Stellen zu diesem Wort. Römer Kapitel 5, Vers 2. Durch den Glauben haben wir den Zutritt bekommen zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und wir sind am Rühmen aufgrund der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Unsere Hoffnung, unsere Zukunft ist eine Herrlichkeit, die Gottes Herrlichkeit genannt wird, weil Gott sie zur Verfügung stellt. Und es ist eigentlich seine Herrlichkeit, die wir teilen. Kolosser 3, Vers 4 ebenfalls. Kolosser 3, Vers 4. Wenn Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm in Herrlichkeit geoffenbart werden. Dieses kleine Gefüge, präpositionales Gefüge in Herrlichkeit, birgt eine Menge. Was? Unter anderem, dass wir verherrlicht werden. Wir wohnen jetzt im Leib der Niedrigkeit, Philipper 3. Aber dann wird Herrlichkeit unser Sein, unser Wesen kennzeichnen. Dazu Römer 8, Vers 17. Römer 8, Vers 17. Denn sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, wieder dieses Wort, Gottes Erben und Christi Miterben. Christus ist von Gott gesandt in diese Welt und er bekommt, was Gott ihm verheißt, die Enden der Erde zu seinem Erbteil. Und wir, die wir zu Christus gelangen, bekommen ein Mitteil, ein Teil an diesem Erbe. Wir werden Miterben des Messias, des Christus. Unter der Bedingung, dass wir mit ihm leiden, das heißt in diesen Leiden ausharren, nicht von ihm lassen. Damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Wir werden mit ihm, mit Christus verherrlicht. Also eine Veränderung findet an uns statt. Paulus erklärt das jetzt. Er spricht von diesen Leiden, von dieser Notwendigkeit, von diesem Bedürfnis nach Herrlichkeit, wenn er von der Nichtigkeit der Schöpfung und unserem Anteil an dieser Nichtigkeit spricht. In den weiteren Versen, wir hatten das schon in der ersten Stunde, da spricht er von der Nichtigkeit, Vers 20, von der Verderblichkeit in der Schöpfung, von diesem Herbst, diesem Riss. Aber wir wissen, Vers 22, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Wehen liegt bis jetzt. Übrigens, ich sagte heute Morgen, dass die Schöpfung nicht gefallen ist. Das steht in Vers 20. Denn die Schöpfung wurde der Nichtigkeit unterstellt. Sie wurde von Gott der Nichtigkeit unterstellt, dieser Vergänglichkeit. Nicht von sich aus, da haben Sie es. Die Schöpfung ist nicht gefallen. Der Mensch ist gefallen. Er ist natürlich Schöpfung Gottes. Dieser Teil der Schöpfung ist gefallen. Aber damit ist noch nicht der Rest der Schöpfung gefallen. Als Adam und Eva von diesem Baum aßen, blieb die ganze Umwelt immer noch intakt. Sie trug noch nicht die Züge, die sie heute trägt. Erst mit dem Dekret Gottes, so soll es sein. Gott verfügt anschließend mit Vers 16, er verhängt dieses Urteil über die Schöpfung. Erst dann kommt die Veränderung, die Verbröckelung, der Riss in diese Schöpfung hinein. Die Schöpfung wurde der Nichtigkeit unterstellt in einem separaten Akt. Nicht von sich aus geschah das, sondern es ist dem zuzuschreiben, der sie unterstellte. Und das ist der sie befreien wird. Auf Hoffnung, weil auch sie selbst, die Umwelt, die Schöpfung, befreit werden wird von der Sklaverei oder Versklavung der Verderblichkeit. Sie verdirbt, sie vergeht, der Rost tritt ein, es bröckelt, es wird alt, es verkümmert. Zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Die müssen also zuerst ran. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Wehen liegt bis jetzt. Aber nicht nur das, sondern auch wir selbst, als solche, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Wir selbst seufzen ebenfalls, aber werden dann befreit werden. Und wann wir befreit worden sind durch die Entrückung, kann die Schöpfung nachziehen. Etwas später, mehr denn 1000 Jahre später, Zeichen werden schon am Anfang des 1000-jährigen Reiches gesetzt, die Topographie verändert sich, manches verändert sich, der Löwe frisst wieder Gras und so weiter. Aber das ist noch nicht das Letzte. Das Letzte kommt erst mit der neuen Welt, wenn die neue geschaffen wird. Also, wir kommen zurück zu Vers 17. Wir werden verherrlicht. Das ist die Herrlichkeit der Kinder Gottes, von der in Vers 21 die Rede ist. Diese neue Freiheit, die wir dann kennenlernen werden. Man vergleiche auch die Verse 28 bis 30. 28 bis 30 gehören hierhin als Parallelstelle zu Vers 17. Wir wissen aber, für die Gottliebenden, ein kennzeichnender Ausdruck für Christen, sie heißen so, Gottliebende, Kraft dessen, dass Gott uns Liebensfähigkeit gemacht hat, wirkt alles zusammen zum Guten. Dieses Gute ist ein Ziel, zu dem hin alles zusammen wie eine Konstellation wirkt. Und jetzt natürlich die Frage, was ist das Gute? Für die, die nach einem Vorsatz Parallelausdruck zu Guten, zum Guten, zu diesem Vorsatz. Das Gute ist also etwas Vorgesetztes, etwas, das Gott vorgenommen hat. Für die, die nach einem Vorsatz Gerufene sind, nicht Berufene, weil er, Gott, die, die er im Voraus kannte, nach der ersten Stunde kam jemand mit der Frage nach der Prädestination, lesen wir genau, was geschrieben steht, und gehen wir nicht über die Schrift hinaus, wie manche Theologen das sehr fleißig tun, die er im Voraus kannte. Und dies ist Minus Omega unserer Heilsgeschichte. Was ist Minus Omega? Wenn ich in der Mathematik rechne, habe ich hier gleich so in einem Punkt, oder ich habe nun, in der Geometrie hat man diese chiffrierte oder karierte Chiffre. Wie nennt man das? Ich bin englischsprachig, ich ging in eine englischsprachige Schule, ich kann diese deutschen Begriffe. Wie? Koordinaten. Ja. Wir haben diesen Grundkreuz und dann haben wir die anderen Parallellinien, waagerecht und senkrecht. Und dann kann man markieren. Also, wir haben diesen Schnittpunkt im Kreuz. Wenn ich jetzt rechts messe, zähle ich plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 und so weiter. Aber Zahlen gehen ins Unendliche. Ja. Das macht es dann schwierig, einen expliziten Punkt festzuhalten. Also, mittlerweile zählen wir vielleicht auch nach links. Dann geht's minus, minus 1, minus 2 und so weiter. Wenn ich aber ganz besondere Gegenstände habe, gehe ich vor mit Algebra. Ich gebrauche Buchstaben. Ich kann deutsche Buchstaben gebrauchen, ich kann griechische Buchstaben gebrauchen. Dann gehen wir vielleicht mit A, B, C, minus A, B, C und so weiter. Das Alphabet ist endlich. Es hat nur so und so viele Buchstaben. Man gebraucht dann oft gerne auch griechische Buchstaben. Wenn man jetzt im übertragenen Sinne mittels dieses Modells auf einem übertragenen anderen Gebiet, abstrakten Gebiet, etwas markieren will mit diesem Modell, dann kann man irgendeinen Buchstaben wählen und sagen, davon spreche ich. Will man jetzt die letzte Ursache, beziehungsweise von dieser Perspektive, oder ich gehe dorthin, die erste, ja, aber von meiner Perspektive aus will ich zurückkurbeln. Und ich will jetzt den allerersten Zeitpunkt, das allererste Ereignis feststellen. Zunächst gebrauche ich Buchstaben, weil ich das nicht definieren kann. In der Mathematik, stehen Buchstaben für das Unbekannte. Die gilt es dann das Problem gilt es dann zu lösen. Also ich habe das Problem, ich weiß nicht, was der erste Anfang ist. Ich wähle also den letzten Buchstaben des griechischen Alphabetes, Omega. Ich stehe hier im Heil und ich will jetzt wissen, was trug dazu bei, dass ich gerettet wurde. Minus Alpha, Minus Beta, Gamma und so weiter. Es gibt die verschiedenen Schritte. Aber wo fing das einmal an? Ich weiß nicht, aber nenne ich es einmal Omega. Ich habe jetzt ein Problem. Die Frage kann jetzt ausgedrückt werden. Was ist Minus Omega? Damit frage ich, was ist die allererste in der Geschichte? Überhaupt absolut. Was war der erste Schritt zu meinem Heil? Und hier in Römer 8, Vers 29 haben wir Minus Omega. Aber ich bekomme nicht sehr viel Auskunft. Merken Sie es? Ich weiß nur, dass Gott es wusste. Mit anderen Worten, wenn dies die Stelle ist, und ich finde keine bessere Stelle, mir scheint, hier haben wir das Deutlichste. Wenn das der Fall ist, dass in der ganzen Schrift dieses die deutlichste Stelle ist, dann muss ich mich hüten. Dann werde ich weise sein, mich zu hüten und zu sagen, es verhält sich genau so und so mit meiner Erlösung. Theologen, die dann über die Schrift hinausgehen, gehen zu weit. Ich kann nur sagen, ich muss lernen zu sprechen, wie die Schrift spricht. Ziel ist nicht, dass ich alles weiß. Ziel ist in meinem Wirken für Jesus, dass ich so spreche, wie Gott spricht, und so handle, wie ich zu handeln habe. Nicht, dass ich alles weiß. Ich muss nicht wissen, genau was dazu beiträgt, dass der eine für Jesus Christus sich entscheidet, der andere aber bleibt im Unglauben. Ich weiß das nicht. Und die Schrift sagt es mir nicht. Ich weiß nur, er hat die, die er im Voraus kannte, auch im Voraus bestimmt. Dies ist das deutsche Wort, vom Griechischen her, vom Lateinischen her, kommt das Wort Prädestination, aber das ist mit so viel Theologie behaftet und hat so ein Schwergewicht bekommen, dass wir kaum umgehen können mit diesem schweren Wort, das zu einem Laststein geworden ist. Wir können uns dieser Last sehr schnell loswerden, wenn wir neu anfangen, die Schrift zu lesen und anfangen, Deutsch zu sprechen. Also, die er im Voraus kannte, auch im Voraus bestimmte, wozu? Als er wusste, wer sein Eigentum sein würde. Das ist Minus Omega. Und jetzt gehen wir zurück. Ja? Was kam dann, nachdem er es wusste? Wir wissen nicht, warum er es wusste. Vielleicht hat er es verursacht. Vielleicht aber liegt die Entscheidung wirklich beim Menschen. Dr. Schäfer, Francis Schäfer, sagt, es bleibt ein Geheimnis. Es gehört zum Adel des Menschen, zu seiner Würde, dass ihm diese Freiheit oder diese, von Freiheit kann man vielleicht nicht sprechen, aber diese Verantwortung gegeben wird, zu entscheiden, so oder so. Es bleibt aber für uns ein Geheimnis, warum der eine so tut und der andere anders. Auch im Voraus bestimmte, wozu? Dem Ebenbilde seinem Sohne gleichgestaltet zu sein. Dem Ebenbilde, das heißt seinem Sohne. Das Ebenbild, das zwischen mir und Gott steht, ist ein neues Bild, Jesus Christus. Am Anfang gab es Gott und das Ebenbild Adam. Dann kam das Ebenbild Eva hinzu. Dann kam das Ebenbild Kain hinzu. Abel und so weiter. Aber die Sünde ist gekommen. Und jetzt setzt Gott ein neues, ein unverstümmeltes Bild, ein nicht verstümmeltes Bild, ein absolut getreues, Hebräer 1, getreues Bild von Gott, noch stärker gottähnlich, als wir es je waren. Dieses Ebenbilde ist sein Sohn, und ihm gleichgestaltet zu werden, das ist das der Vorsatz. Das ist das Ziel der Bestimmung. Das ist das Gute, Vers 28. Ziel der Heilsgeschichte ist die Ähnlichkeit, die Wiederherstellung der Ähnlichkeit mit Gott. Das war das Ziel in der ersten Schöpfung und das ist das Ziel in der zweiten Schöpfung, die mit der Heilsgeschichte ihren Abschluss findet, wenn Jesus Christus wiederkommt. Bis dahin ist Gott am Wirken mit Umständen. Und diese Umstände, Vers 28, führen, wirken alle zusammen. Sie wirken zusammen, sinnvoll, zu diesem Guten hin. Und dieses Gute ist ein Vorsatz Gottes. Ein Vorsatz, der mit Vorherstimmung ausgedrückt werden kann. Aber zuvor kam das Kennen Gottes. Aber diese Bestimmung ist die, dass ich Gott ähnlich werde. Das ist die Bestimmung oder die Prädestination. Prädestination hat zum Gegenstand nicht das Heil, sondern der Zustand im Heil. Prädestination hat zum Gegenstand nicht das Heil oder das Unheil, in der doppelten Prädestination, sondern der Zustand im Heil. Nicht wird prädestiniert, wer gerettet wird. Prädestiniert wird, wie der, der gerettet wird, aussehen soll. Parallelstelle Epheser 1, Abvers 3, 3, 4, 5. Besonders die Verse 4 und 5. Weil er die, die er im Voraus kannte, auch im Voraus bestimmte, dem Ebenbilde, das heißt seinem Sohne, gleichgestaltet zu sein, so dass er, wer? Der Sohn. Erstgeborener unter vielen Brüdern sei. Der Abstand ist ungeheuer groß, die Nähe ist ungeheuer nahe. Beides ist da. Abstand, er ist Sohn Gottes. Nähe, er ist Menschensohn. Er ist uns nahe gekommen, ist unser Bruder geworden. Aber wir nennen ihn unseren Herrn, unseren Gott, wie Thomas. Aber welche er im Voraus bestimmte, dass sie seine Söhne, seinem Sohne ähnlich sein sollten, diese rief er auch. Und welche er rief, diese rechtfertigte er auch. Aber welche er rechtfertigte, diese verherrlichte er auch. Hier sind wir bei unserem Wort. In welcher Zeitform steht dieses Wort am Ende von Vers 30? Sie haben drei zur Wahl. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Sie dürfen antworten. In welcher Zeitform steht das Wort verherrlichen? Grammatisch, welche grammatische Zeitform ist das? Jetzt müssen wir vielleicht einen kleinen Exkurs in Grammatik machen. Ja. Gut. Wieder? Ja, jetzt beschreiben Sie, ja. Jetzt erzählen Sie Geschichte. Ja. Das ist schön. Das dürfen Sie. Aber grammatisch, welche Zeitform? Vollendete Gegenwart, ja? Ja. Drei Zeitformen haben wir. Vergangenheitsform, ich schrieb. Gegenwartsform, ich schreibe. Zukunftsform, ich werde schreiben. Jetzt haben wir von jedem dieser dreien eine vollendete Form. Vollendete Vergangenheit, ich hatte geschrieben. Vollendete Gegenwart, ich habe geschrieben. Vollendete Zukunft, ich werde geschrieben haben. Sie haben also sechs Zeitformen grundsätzlich. Und jetzt ist es eine sehr große Hilfe, wenn Sie die Bibel verstehen wollen, dass Sie diese kennen. Sonst kommen Sie nicht zurecht im Verstehen dessen, was man da liest. Sonst kann man sich das nicht vorstellen. Also eine kleine Wiederholung, Privatkurs oder Privatstudium, täte uns hier, glaube ich, gut. Unsere Übersetzer stammten zum Teil aus dialektsprechenden Gegenden, wo Mundart gesprochen wurde. Selbst Luther lebte in einer solchen Zeit. Wo Mundart gesprochen wird, da engt sich die Zeit ein. Da wird die Zeit beschnitten. Von der Zukunft wird etwas abgeschnitten, von der Vergangenheit wird abgeschnitten und es bleibt mehr oder weniger die Gegenwart. Ja. Wo Mundart gesprochen wird, da befasst man sich von jeher mehr mit dem, was gerade vorhanden ist. Da philosophiert man nicht lange. Da ist Existenznot und da muss zugegriffen werden. Wie kommen wir zum nächsten Butterbrot? Ja? Erst wenn man genügend zu essen hat und sich einkleiden kann und wenn man genügend Dach über sich hat, man Schutz vor den Elementen. Mit anderen Worten, wenn man etwas auf der Seite hat, man hat Reserven. dann gibt es einen Zeitraum, in dem man nachdenken kann, nachsinnen kann über das Leben in seiner Weite. Und dann kann man sich Gedanken machen, dann hat es Zeit dazu, es braucht nämlich Zeit, sich zu fragen, woher kam ich, wozu bin ich da, wo geht's hin? Was bedeutet dieses alles? Was ist der Sinn des Lebens? Wo sind die Zusammenhänge? Und dann beginnt man zu fragen. Und dann natürlich muss man den Horizont erweitern. Und dann gilt es, räumlich seinen Horizont zu erweitern, aber auch zeitlich. Und dann beginnt man mehr, die volle Vergangenheit zu gebrauchen und die Nuancen zu verwenden. Und hört man auf, immer die Gegenwartsform für die Zukunft zu gebrauchen. Zum Beispiel, das merkt man oft gar nicht. Wenn ich wissen will, wie mein Stundenplan ist, ich habe inzwischen herausbekommen, dass ich am Freitag nur einmal eine Stunde habe. Also ich wäre jetzt im Ungewissen. Und dann stelle ich die Frage, habe ich am Freitag eine oder zwei Stunden? Welche Zeitform habe ich da verwendet? Die Gegenwartsform. Wovon habe ich aber gesprochen? Ich habe von der Zukunft gesprochen. Eigentlich sollte, streng genommen, die Frage lauten, wie viele Stunden werde ich am Freitag haben? Ja? Aber ich verwende die Gegenwartsform für die Zukunft. Besuchen Sie mich mal. Gegenwartsform. Imperativ, ja. Wunsch wird ausgedrückt, Begehrensform. Ja, wann kommen Sie? Alles Gegenwartsform. Ich spreche mit jemandem am Telefon. Mache etwas aus. Ja, dann, und wir sprechen vom nächsten Juni, ja. Ja, worüber sprechen Sie dann? Alles Gegenwartsform. Ja? So tun wir das im Leben. Die Schrift tut das auch. Dieses Vorgehen haben wir in den verschiedensten Sprachen. Ich habe eine eher wortwörtliche Übersetzung der Bibel, der ganzen Bibel, von einem sehr begabten Sprachwissenschaftler namens Young, der wohl in England lebte. Und ich weiß nicht, wie viele Sprachen er gekannt hat. In seinem Vorwort zu dieser Übersetzung erzählt er einiges über diese über dieses Merkwürdige oder dieses Auffallende in den Sprachen. Jetzt zurück. Wo Mundart gesprochen wird, da wird die Vergangenheit nicht gebraucht. In der schweizerischen Mundart gibt es keine Vergangenheitsform. Wussten Sie das? Wenn die Vergangenheit dran, wenn die Zukunft dran ist, wird die Gegenwartsform gebraucht, ja? Kommst? Herrscht genug, ja? Ja. Und so weiter. Wenn die Vergangenheit gemeint ist, dann gebraucht man die vollendete Gegenwart. Und das liegt so stark im Blut, dass ein Lektor meiner deutschen Übersetzung des Neuen Testamentes so reagierte. Er würde vorschlagen, anstatt erlöst, wir wurden erlöst, wir sind erlöst worden. Das wäre stärker, würde die Vergangenheit stärker zum Ausdruck bringen. Der irrt sich. Das ist vollendete Gegenwart, das ist nicht Vergangenheit. Ich bin erlöst, ist vollendete Gegenwart. Ich wurde erlöst, das ist stark, damals, ja, fertig, basta. Auch im Deutschen ist es ähnlich wie im Griechischen. Die vollendete Gegenwart reicht hinein, sie ist zwar gerade geschehen oder es ist, wir bringen zum Ausdruck, dass es etwas ist, das in der Vergangenheit liegt, aber es beeinflusst die Gegenwart, hat stark mit der Gegenwart zu tun. Genauso im Griechischen. Sodass wir einige Wahrheiten besser zum Ausdruck bringen, mit der richtigen Vergangenheitsform. Dann wird das klarer. Hier wird die Vergangenheitsform gebraucht. Wer Griechisch kennt, der wird sagen, nein, das ist im Aorist. Aber vergessen Sie nicht, was viele Sprachwissenschaftler offenbar vergessen haben. Sie sagen, der Aorist ist keine Zeitform, sondern eine Beschreibungsform eines Zustandes. Es würde sich auf einen Zeitpunkt beziehen. Nur hat man vergessen, dass dieser Zeitpunkt ein vollkommener, ein vollendeter ist. Ja. Nämlich, kann es keinen richtigen Aorist geben in der Gegenwart oder in Zukunft. Er gehört per Wesen zur Vergangenheit. Er wird gebraucht, um anderes vielleicht auszudrücken, aber im Wesen ist er und wird auch so übersetzt. Wesen wird er so gebraucht und ist er so und wird auch so gebraucht. Der Aorist wird normalerweise mit Vergangenheitsform übersetzt und richtig so. Also, wenn wir hier im Deutschen mit Vergangenheitsform übersetzen, tun wir recht. Welche er rechtfertigte Vergangenheitsform nicht gerechtfertigt hat, das ist, liegt ganz in der Vergangenheit. Ja? Das ist hinter uns. Welche er rechtfertigte, diese verherrlichte er auch. Ich bin verherrlicht. Fertig. Ja. Nicht Zukunft. Ja, aber wir sprechen ja von der zukünftigen Verherrlichung. Wie kommen Sie, Herr Janssen, dazu, jetzt von der Vergangenheit zu sprechen? Nun, das ist so. Wir kommen von Vers 29 her. Gott hat das Ziel gesetzt, seinem Sohn ähnlich zu werden. Und dieses Ähnlichwerden, das ein Ziel hat, beginnt aber irgendwo. Und da gehört das, die kleine Geschichte hin, die dort erzählt wurde. Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber sie trägt eine Brille. Sie hört jetzt gar nicht, was ich sage. Sie sagte, das beginnt in der Bekehrung, ja? Richtig. Und es ist ein Prozess. Und deshalb sprechen wir davon. Verherrlichte in der Bekehrung, als ich mich bekehrte. Dann wurde ich verherrlicht und ich bin jetzt verherrlicht. Das ist schon fertig. Aber noch nicht ganz. Ich bin trotz dessen, dass ich geworden bin, immer noch ein Werdender. Ein kleines Kind, ein Kleinkind ist ein vollkommener Mensch. Und doch nicht ein vollkommener Mensch, weil er nicht erwachsen ist, ja? Aber als Mensch per se ist er vollkommen. Ich bin vollkommen, ich bin wie Jesus Christus. Gott hat mich so gemacht. In den Augen des Vaters bin ich wie sein Sohn Jesus. Und doch bin ich wachstumsfähig. Und dieses Wachstum wird zum Ziel kommen, das mit Vers 28 angezeigt ist. Das ist das Gute, der mit einem Vorsatz erzielt wird, wozu ich gerufen wurde, um zu Jesus zu kommen, damit ich der Bestimmung Gottes, diese Bestimmung verwirkliche. Vorausbestimmte dem Ebenbild des, das heißt seinem Sohne gleichgestaltet zu sein, so dass er Erstgeborener unter vielen Brüdern sei. Aber welche er um vorausbestimmte, diese rief er auch. Und welche er rief, diese rechtfertigte er auch. Aber welche er rechtfertigte, diese verherrlichte er auch. Und jetzt wird Paulus weiterfahren und sagen, was er begonnen hat, das wird er zum Ziel führen. Bis Ende des Kapitels, ja? Das ist der Sinn der weiteren Verse. Er hat begonnen und er wird zum Ziel führen. Diese Verherrlichung wird zu ihrem Vollendung, von Ziel der Vollendung kommen. Wir haben eben begonnen und jetzt müssen wir schon wieder aufhören.